Unser Thema heute, das Tief nach dem Hoch. Also dieses Phänomen, dass nach einem richtig schönen Event, zum Beispiel ein Konzert, ein Geburtstag, ein Urlaub, plötzlich eine emotionale Leere kommt. Oder Reizbarkeit. Oder einfach auch nichts. Das kommt besonders häufig bei Personen mit einer ADHS vor. Warum das so ist, wie ihr damit umgehen könnt und natürlich auch, wie euch der Partner helfen kann, darum geht's in der heutigen Folge.
Wenn man sich so richtig auf ein Ereignis gefreut hat und dann nach diesem Hochgefühl in so ein Loch fällt, liegt das sehr häufig am Dopaminmangel. Wie schon oft berichtet, ist Dopamin ein Botenstoff im Gehirn, der für Motivation, Freude und Belohnung zuständig ist. Und bei Menschen mit einer ADHS ist der Dopaminhaushalt grundsätzlich im Ungleichgewicht. Der Dopamin-Grundspiegel ist niedriger als bei anderen Menschen. Und wenn man ein besonders schönes Ereignis erlebt, dann wird enorm viel Dopamin ausgeschüttet. Man hat ein echtes Hochgefühl und alles fühlt sich intensiver und bunter an als sonst.
Ja, und dann ist das Event vorbei. Das Dopamin fällt ab. Und weil der Grundspiegel bei ADHS ja ohnehin schon niedriger ist, fällt er besonders tief. Das Gehirn ist quasi auf Entzug. Die Dopamintanks sind bildlich gesprochen leer und füllen sich erst mit der Zeit wieder auf. Im Englischen spricht man vom Post-Event-Blues oder Post-Excitement-Blues. Und Menschen mit ADHS kennen das besonders gut, weil es bei ihnen deutlich intensiver ausfällt als bei neurotypischen Menschen.
Das Ganze wird dann noch verstärkt, wenn man während dem Event viel am Maskieren war, sich also viel angepasst hat, wie zum Beispiel auf einer Hochzeit von einem besonders guten Freund. Das ist ja einerseits ein total tolles Erlebnis, auf das man sich sehr gefreut hat. Auf der anderen Seite will man ja vor Ort ja auch nicht schlecht auffallen mit seinen ADHS-Macken und maskiert deswegen. Und das Maskieren verbraucht sehr viel Dopamin, wodurch das Tief nach dem Hoch dann besonders stark ausfällt.
Ja, bei uns fällt das besonders stark auf, wenn Joshua allein auf einem Event war und ich im ganz normalen Alltag gefangen bin. So bekomme ich das Hoch, die Erinnerungen und überwältigende Momente, die Joshua erlebt, gar nicht mit und kann nicht so sehr mitfiebern und habe auch viel schneller Erwartungen an einen geteilten Mental Load und Haushalt, als wenn wir zusammen auf einem schönen Event waren.
Wie nimmt es der Betroffene wahr? Wenn man eine hyperaktive ADHS hat, also Menschen, die eher nach außen unruhig sind, zeigt sich das Tief sehr oft in Reizbarkeit, Ungeduld, der Körper sucht sofort nach dem nächsten Kick, man fühlt sich innerlich leer und reagiert nach außen.
Bei der sogenannten Träumervariante, also ADHS des vorwiegend unaufmerksamen Typs, sieht es allerdings ganz anders aus. Da ist das Tief oft nach innen gerichtet. Die Person ist dann antriebslos, man hat eine gewisse Taubheit, ein Gefühl, sich nicht aufraffen zu können. Nach außen hin sieht das häufig nach Faulheit aus und wird somit auch missverstanden. Ist es aber gar nicht. Das nach innen gerichtete Tief ist insbesondere bei Frauen sehr häufig. Außerdem spielen auch Hormone eine Rolle. Östrogen beeinflusst, wie viel Dopamin das Gehirn produziert. Schwankungen im Zyklus können somit auch noch das Tief nach dem Hoch verstärken.
Mir geht's auch oft so, dass ich mich dann total unwohl fühle und total antriebslos bin, mich eher dafür schäme, dass ich jetzt auch gar nicht normal funktioniere. Schließlich war es ja ein tolles Event und eigentlich sollte ich mich ja immer noch nachfreuen. Stattdessen fühle ich mich eher wie ausgebrannt, eher so eine emotionale Taubheit. Andere empfinden auch Reizbarkeit ohne klaren Grund und dann gibt's auch noch das, was man Gehirnaudit nennt. Das Gehirn fängt an, tief darüber nachzugrübeln, was alles so los ist. Also bin ich genug? Was ist mit meiner Beziehung? Bin ich glücklich? Und das alles auf einmal, wenn man sowieso schon so ein Dopamin-Tief hat. Das klingt dramatisch, aber es ist einfach das Gehirn ohne ausreichend Dopamin. Es greift nach Bedeutungen und Erklärungen und findet die häufig im Negativsten und kommt vielleicht sogar in einen negativen Hyperfokus, wie in Folge 9 beschrieben.
Ja, wie nimmt es nun das Umfeld wahr? In gemeinsam erlebten Situationen fällt es bei uns tatsächlich weniger auf. Wir haben unsere Routinen gefunden, mit denen wir gut leben. Joshua ist es wichtig, nach der Ankunft möglichst schnell die Koffer aufzuräumen, Souvenirs an einem Ort zu sammeln und die Bilder des Events, der Aktion auch gemeinsam anzuschauen. Ich denke auch, dass ich persönlich auch ein gewisses Tief erlebe, welches zwar nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie bei Joshua, trotzdem kann ich dadurch sein Tief auch besser nachvollziehen und akzeptieren. Wo bei uns die Schwierigkeiten auftreten, ist, wie anfangs schon erwähnt, in Situationen, wenn Joshua ein Event allein erlebt. Als Joshua angefangen hat, allein auf verlängerte Ausflugswochenenden zu gehen, sind wir in sehr viele Fallen getappt. Als er wieder da war, habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Denn Joshua hat nur von sich und seinen Erlebnissen erzählt und ich habe keine Frage nach meinem Befinden oder meinen Aktivitäten übers Wochenende erhalten. Das hat sich dann für mich angefühlt, als ob ich in seinem Leben keinen Platz mehr hätte. Gleichzeitig hatte ich über die Zeit, in der er weg war, unseren Haushalt und unser Leben aufrechterhalten. Und als wir nur zu zweit waren, war das vielleicht noch okay. Aber spätestens, seitdem wir Eltern geworden sind, war da meine persönliche Erwartungshaltung, dass ich ab der Ankunft, also wenn Joshua wieder zurückkommt, Unterstützung erhalte. Aber es hat sich dann für mich so angefühlt, als ob ich weiterhin der Alleinmanager wäre und auch der Alleindurchführer von unseren Tätigkeiten bei uns zu Hause war. Joshua hat sich also im Haushalt sehr wenig beteiligt, war weniger empathisch als sonst und das war für mich unglaublich frustrierend und hat bei uns dann entsprechend auch sehr stark zu Konflikten geführt.
Aber wir haben natürlich auch einige Strategien für euch dabei. Im praktischen Teil, was können wir tun? Was zum Beispiel präventiv hilft, dass es gar nicht erst zum Schlimmsten kommt, ist ein Puffertag einzuplanen. Nach einem großen Event, also nicht direkt den Alltags-Restart machen, sondern bewusst einen ruhigen Tag danach einzuplanen. Springt nicht sofort vom Party-Modus in die Steuererklärung, sondern gib dir selbst einfach ein bisschen Zeit, um vom einen ins andere langsam überzugehen. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir uns schon vorher abstimmen, ab wann ich wieder verfügbar bin. Also zum Beispiel gehe ich zweimal im Jahr auf ein verlängertes Veranstaltungswochenende und Lydia und ich besprechen schon vorab, wann ich wieder zu Hause bin, also um welche Uhrzeit ungefähr, wie viel Zeit ich dann zum Runterkommen brauche und ab wann sie mich wieder einspannen kann und sich wieder auf mich verlassen kann. Häufig nehme ich mir dann zum Beispiel am Montag danach noch einen Tag Urlaub, um wieder im Alltag anzukommen und Lydia rechnet am Sonntag gar nicht mehr mit mir, auch wenn ich schon mittags da bin. Wir besprechen auch, was in dieser Erholungszeit die Erwartung an Lydia ist, zum Beispiel sich weiterhin um unseren Sohn zu kümmern oder dass ich über das vergangene Event schwärmen darf. Aber wir berücksichtigen hier auch die Ergebnisse vom Gegenüber. Also zum Beispiel, dass ich während meiner Erholungsphase auch die Zeit mit meinem Sohn einplanen oder eben bestimmte Haushaltsaufgaben auch schon gezielt übernehme, auch wenn es sich für mich sehr schwierig anfühlt.
Ein zweiter Punkt ist, dass ihr eure Routinen so gut wie möglich einhaltet. Also sowohl während dem Event oder Urlaub als auch danach. Damit meinen wir so etwas wie geregelten Schlaf einhalten, also einerseits die Uhrzeiten als auch die Länge. Weiterhin eure Medikamente nehmen, eure Mahlzeiten weiterhin beibehalten. Denn wer seinen Grundrhythmus verliert, der fällt dann auch tiefer und muss sich auch wieder dran gewöhnen, die Routinen wieder einzuführen.
Ja, die dritte Strategie ist das Phänomen kennen und benennen. Allein schon das Wissen, dass es passieren wird und was da passiert, hilft schon mal viel. Man macht sich selber keine Vorwürfe und ist nicht mehr völlig überfordert und es kommt nicht mehr als Überraschung. Wer weiß, hey, das ist normal, das geht wieder vorbei, das ist jetzt, weil ich eine super Zeit hatte, der ist davon einfach weniger überrollt.
Ja, was hilft jetzt allerdings in der Situation, wenn das Tief denn schon da ist? Zuerst einmal es benennen. Wie Joshua gerade schon gesagt hat, es ist viel einfacher, wenn ich dem Kind einen Namen gebe. Das kann man einerseits zu sich selbst sagen oder eben auch zum Partner. Ich glaube, ich habe gerade das Tief nach dem Hoch. Das klingt total simpel, viel zu einfach. Aber es entmächtigt einfach den Zustand. Man fühlt sich nicht mehr so ohnmächtig. Es ist kein Angriff, es ist keine Depression, es ist kein Problem. Und man weiß, es wird vorübergehen. Und man wird sich auch von alleine wieder davon erholen.
Ja, der zweite Tipp, wenn das Tief schon da ist, sanfte Dopaminquellen nutzen und sich einfach ein bisschen Ruhe gönnen. Also nicht das Handy scrollen, keine Impulskäufe und kein Impulsessen, denn diese Dinge geben sehr kurz Energie, verstärken den Crash aber danach noch. Besser ist Bewegung, Musik, Spaziergang, gute Gespräche, frische Luft. Ich mache es zum Beispiel oft so, dass ich mir auch nochmal Fotos von dem Event anschaue, um das Dopamin hoch so ein bisschen langsamer ausklinken zu lassen. Oder eine super Strategie ist auch hier auf ein Dopamenü, wie in Folge 5 beschrieben, zurückzugreifen und da mal reinzuschauen.
Ja, das waren jetzt alles tolle Tipps für den Betroffenen selber. Doch was ist mit dem Partner? Auch dafür haben wir ein paar konkrete Tipps für euch. Zuallererst einmal, nehmt es nicht persönlich. Das ist wirklich die wichtigste Voraussetzung. Denn wenn dein Partner nach dem Urlaub gereizt oder leer wirkt, dann ist es keine Aussage über dich oder über euch als Paar oder über das Event. Es ist einfach nur das Tief nach dem Hoch.
Ja, und was auch hilft, ist in der Situation einfach nicht zu viel vom Partner zu erwarten. Es kann gut sein, dass hier ein oder zwei Tage lang mal Absprachen nicht eingehalten werden und die Socken neben der Wäschetruhe landen, statt in der Wäschetruhe. Das ist kein Zeichen dafür, dass es jetzt immer so läuft. Gib dem Partner einfach ein bisschen Zeit, wieder anzukommen.
Und zu guter Letzt, lieber sanft fragen, anstatt etwas zu raten. Also nicht sowas wie, was ist denn eigentlich los mit dir, sondern brauchst du gerade eher deine Ruhe oder brauchst du Nähe? Eine offene Frage ohne Interpretation gibt dem Betroffenen Handlungsmacht. Und auch wenn du ihm schon ein paar Optionen vorschlägst, kann er genauer entscheiden. Das macht es einfach einfacher.
Ja, fassen wir nochmal zusammen. Das Tief nach dem Hoch ist ein reales neurologisches Phänomen, kein Charakterfehler oder keine Überempfindlichkeit. Es entsteht durch Dopaminmangel nach einem sehr intensiven Ereignis, wo sehr viel Dopamin ausgeschüttet wurde. Bei ADHS trifft dieser Abfall tiefer, weil der Dopaminhaushalt grundsätzlich anders funktioniert. Dieses Tief kann verschieden aussehen. Bei einer hyperaktiven ADHS, zum Beispiel typischerweise eher als Reizbarkeit oder Unruhe, während bei einer Träumer-ADHS eher als innere Leere und Rückzug. Als Strategien helfen vor allem der Puffertag, zu verstehen, was passiert, und viel Geduld und Verständnis von beiden Seiten.
Wir hoffen, die Folge hat etwas Licht ins Dunkel gebracht oder auch zumindest einen Namen gegeben für etwas, das ihr vielleicht schon lange kennt, aber gar nicht genau wusstet, was mit euch da eigentlich passiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung und auch Weiterempfehlungen. Und schreibt uns doch auch gerne unten in die Kommentare, was ihr selber für Strategien für das Tief nach dem Hoch für euch entwickelt habt. Und wenn ihr Ideen für Themenvorschläge für neue Folgen habt, dann schreibt uns doch gerne an adhs.beziehung@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.